Liebe Gemeinde, dass Gott Sündern vergibt, muss gefeiert werden. Das ist das Thema der Predigt. Lukas 15, denke ich, ist den meisten bekannt, ne? Das ist eines der bekanntesten Kapitel im Lukas-Evangelium. Und das ist das Thema, worum es Jesus da geht. Dass Gott Sündern vergibt, muss gefeiert werden. Und warum muss das gefeiert werden? Der erste Grund dazu lautet: Gott selbst freut sich über die Umkehr von Sündern. Wer eine Bibel dabei hat, Lukas 15, Vers 1, folgende: Jesus war ständig von Zolleinnehmern und Sündern umgeben, die ihn hören wollten. Die Pharisäer und Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Darauf liegt von allen Evangelisten der Lukas am größten Wert. Er weist häufiger darauf hin, dass Jesus von Leuten umgeben wurde, die andere Menschen gerne gemieden haben. Also so Außenseiter, Aussätzige, verachtete Leute. Es hatte sich irgendwann herumgesprochen, dass Jesus gerne Sünder um sich hatte. Jesus war gerne mit ihnen zusammen, um ihnen Gottes Liebe zu zeigen, ihnen Gottes Willen zu offenbaren und Gemeinschaft mit ihnen zu pflegen. Und Ausdruck dieser Gemeinschaft war regelmäßig, dass Jesus mit ihnen zusammen gegessen hat. Das war damals ein viel größeres Zeichen als heutzutage. Aber ein Stück weit kennen wir das heute auch noch. Diejenigen, die wir zu uns nach Hause einladen, also gegen die haben wir nichts. Mit denen sind wir gut. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war es ja im Gegenteil so, dass sie, gerade wenn es darum ging, Gemeinschaft zu haben und miteinander zu essen, dass gerade in diesem Bereich die Reinheitsvorschriften wichtig waren. Also Pharisäer legten darauf Wert, nur mit solchen zusammen zu essen, die auch Pharisäer waren. Darauf lief das nämlich hinaus. Jesus, im Gegensatz dazu, er hat Sünder, und es war ihm auch egal, was für Sünder das waren. Er hat sie alle dazu eingeladen, zu ihm zu kommen, Vergebung der Sünden zu empfangen und neues Leben. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten war es so, die halten Jesus vor, dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Die Pharisäer hätten niemals behauptet, dass sie sündlos sind. Aber es gab für sie so eine Kategorie von Sündern, für die war keine Gnade Gottes mehr vorhanden. Die haben es zu schlimm getrieben. Die sind über eine rote Linie rübergegangen und da gab es kein Zurück mehr. Und wenn Jesus trotzdem solche Leute bei sich willkommen hieß, das war den Pharisäern klar, dann war das auch eine Kritik an ihrer Frömmigkeit. Es soll auch heute noch christliche Gemeinden geben, wo ein Sünder, bevor er aufgenommen wird von den Geschwistern, eine bestimmte Hürde nehmen muss. Also es reicht dann nicht, dass er die Sünden bekennt, sondern es wird daran angeschlossen, so eine Art Probezeit. Also wie lange auch immer. Also eine Probezeit, in der sich dann erweist, dass die Umkehr echt ist. Das passt nicht zu Lukas 15. Ganz und gar nicht. Ne, das hätte Jesus ja, also wenn Jesus das gewollt hätte, dass Gemeinden das so machen, dann hätte er das auch wahrscheinlich uns vorgemacht. Dann hätte er das ähnlich wie die Pharisäer gemacht. Dann hätte er, wenn er so eine Feierlichkeit gegeben hätte und so ein Festessen, dann hätte er sorgfältig ausgewählt, wer dann dazukommen darf und wer nicht. Jesus hatte vorher in Kapitel 14 den Leuten schon gesagt, insbesondere den reichen Leuten unter den Pharisäern: Also mach es dir zur Regel, wenn du eine große Feier gibst, dann lade nicht in erster Linie diejenigen ein, die also zu deiner Kaste gehören. Die laden dich dann wieder ein, sondern lade du arme Leute ein, Krüppel. Die könntest dir nicht wiedererstatten. So, und jetzt erzählt Jesus aufgrund dieser Reaktion von den Pharisäern drei Gleichnisse. Da erzählte ihnen Vers 3 Jesus folgendes Gleichnis: Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins von ihnen geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. In diesem Gleichnis, da ist ein Hirte mit 100 Schafen, er ist wahrscheinlich der Besitzer der Herde und hat noch den ein oder anderen angemieteten Hirten. Also der bleibt dann bei den 99 zurück, während er sich auf die Suche macht nach dem einen Schaf. 100 Schafe sind ziemlich viel für einen Hirten, für eine Herde. Und umso bemerkenswerter ist es, dass dieser Hirte, selbst wenn nur ein Schaf nicht mehr dabei ist, sich auf die Suche macht. Also es ist wirklich nur ein Schaf von 100. Und Jesus will ja deutlich machen, also diesem Hirten ist jedes einzelne Schaf viel wert. Er würde sich für jedes einzelne von den 100, wenn es irgendwie von der Herde wegkommt, er würde sich auf den Weg machen und es suchen. Und übertragen will Jesus hier deutlich machen, so ist es bei Gott auch. Jeder einzelne Mensch ist ihm so viel wert, dass er ihm nachgeht, dass er seinen Sohn für ihn gegeben hat. Das Wichtigste, worauf es Jesus ankommt, das ist natürlich zum einen der Einsatz, den der Hirte betreibt, aber dann vor allem die Reaktion, die dieser Hirte zeigt, als er das Schaf findet. Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe das Schaf gefunden, das mir verloren gegangen war. Und dieser Aufruf, freut euch mit mir, ist wahrscheinlich gleichbedeutend mit einer Einladung zu einer Feier. Das muss gefeiert werden. Ich habe mein Schaf wiedergefunden. Jetzt könnte man natürlich überlegen, also der hat ein Schaf wiedergefunden und jetzt schmeißt er eine Feier, wo er möglicherweise zwei Schafe schlachtet. Ist ein Gleichnis, ne? Man muss nicht alles übertragen. Es soll hier deutlich gemacht werden, wie viel Wert jedes einzelne Schaf diesem Hirten ist, vor allen Dingen, wie sehr Gott sich darüber freut, wenn ein Sünder umkehrt. Das kann man nicht genug betonen, also insbesondere dann, wenn man an Erwählung glaubt. Also ich glaube ja an Erwählung, ne? Aber man muss sorgfältig sein. Also Erwählung könnte sich so anhören: Diejenigen, die Gott erwählt hat, die hat er lieb. Der Rest, der ist ihm völlig gleichgültig. Nee. So nicht gemeint. Also über einen Sünder, der umkehrt, wenn man so will, bebt der Himmel. Es wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Jetzt verbindet Jesus diese 99 anderen Schafe mit diesen Schriftgelehrten und Pharisäern und macht ihnen deutlich, also mit den 99 Schafen ist alles in Ordnung, aber die Anwendung macht er trotzdem, diese 99 Pharisäer und Schriftgelehrte, die sich für gerecht halten, die machen Gott keine Freude. Ein Mensch, der sich selbst für gerecht hält, macht Gott keine Freude. Er macht ihn sogar wütend. Ja, wenn Jesus hier also von der Freude Gottes spricht über einen einzigen Sünder, was folgt daraus? Mindestens zwei Dinge. Wenn du gerettet worden bist, kannst du dich auch freuen. Und es geht sogar so weit, dass man sagen kann, du kannst dich nur deshalb darüber freuen, weil Gott sich auch darüber freut. Und das Zweite ist, wenn Gott sich darüber freut, dass Menschen gerettet werden, dann freu du dich auch drüber. Freu dich darüber und ja, halte eine Sehnsucht danach wach, dass die unterschiedlichsten Leute hier in diese Gemeinde kommen. Lauter komische Menschen, wo du dir denkst, am besten wäre er doch in den nächsten Karnickelzüchterverein gegangen, aber nicht hier in die Gemeinde. Nein, also wir sollen uns darüber freuen, wenn ein Sünder umkehrt und Vergebung findet. Und freuen heißt natürlich auch, und dann wird er, wenn der hier rein will, dann wird er hier aufgenommen. Mit Freuden. Jesus erzählt ein zweites Gleichnis. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen Sünder, der umkehrt. Also eine Silbermünze, wir würden vielleicht sagen, ein 50 oder 100 Euro Schein. Das passt ungefähr. Und die Frau verliert eine von ihren 10 Silbermünzen und jetzt die meisten Häuser oder eigentlich alle Häuser damals in Israel, die hatten nicht so ein schönes Parkett wie hier. Das war Lehmboden. Und es war auch nicht so hell wie hier. Die meisten Häuser hatten gar kein Fenster. Und wenn man irgendwie Licht haben wollte, dann zündete man eine Öllampe an und guckte dann sehr sorgfältig auf dem Lehmboden, wo ist möglicherweise die Münze hingefallen. Also auch diese Frau muss, wie dieser Hirte, sie gibt sich Mühe, ihre Münze wiederzufinden, aber sie hat eine gewisse Entschiedenheit und Vorfreude, dass sie wiederfinden wird. Und als sie dann findet, genau wie bei dem Hirten, freut sie sich und ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen ein. Und der Aufruf, freut euch mit mir, ist auch wieder so gemeint, das muss gefeiert werden. Auch hier könnte man wieder einhaken, jetzt gibt sie 2 Silbermünzen für die Feier aus. Für die eine Silbermünze, die sie gefunden hat, oder wie? Spielt keine Rolle. Es soll hier deutlich gemacht werden, so wie diese Frau freut sich Gott über einen Sünder, der umkehrt. Und man könnte hier fragen, wie ist das möglich, dass der unendliche, allmächtige Gott über einen Sünder lacht, wenn man so will, vor Freude, dass er ihn wiederfindet. Weil Gott braucht uns ja nicht. Ne? Also jetzt bei der Frau könnte man sagen, dieser eine Silbergroschen, ein Silbergroschen von 10, der fehlt ihr möglicherweise, wirklich. Bei Gott ist es so, also die Theologen nennen das, er ist unabhängig von uns. Also er braucht nichts von dem, was wir ihm geben könnten. Also er nimmt Dinge von uns an, aber er braucht es nicht. Warum? Weil alles, was wir ihm geben, das hat er uns vorher gegeben. Also Gott ist die Quelle von allem. Er ist unabhängig, er ist der Schöpfer von allem. Er ist auch ohne uns glücklich, weil er hat ja schon eine Ewigkeit hinter uns, ohne uns. Also das wäre schlimm, wenn Gott uns geschaffen hätte, weil er einsam gewesen wäre oder weil er es nicht mehr alleine aushalten hat. Nee, also Gott ist ein dreieiniger Gott und der war schon immer selig, glücklich. Aber auch hier muss man eben sehr sorgfältig sein. Dass Gott so unabhängig ist, heißt nicht, dass er gleichgültig ist gegenüber uns Menschen. Im Gegenteil, weil er unabhängig von uns ist, ist er frei, uns in grundloser Liebe zu umgeben, zu überschütten. Nur weil Gott unabhängig ist, kann er den schlimmsten Sündern vergeben und sagen, du hast meine Ehre mit Füßen getreten, aber du bittest um Gnade um Christi Willen. Ich vergib dir auf einen Schlag alles. So, und diesen Punkt vertieft Jesus dann im dritten und längsten Gleichnis. Oder 2 weitere Punkte vertieft Jesus hier, den ersten. Gott vergibt den schlimmsten Sündern, die umkehren, mit Freude. Lukas 15, Vers 11. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Ja, wie ist das jetzt zu bewerten? Also wir würden denken, Mensch, das ist doch, was ist daran verkehrt, wenn ein, ne, wenn ein Vater hat zwei Söhne, der eine ist der, derjenige, der den Hof erbt, und der andere, der, ja, der wird bei Zeiten ausbezahlt, ne? Was ist jetzt daran verkehrt, wenn er irgendwann sagt, dieser Sohn, Mensch, also ich würde jetzt gerne mein Geld haben, also ich könnte es gebrauchen, ich will mir auch ein Haus bauen. Solche Überlegungen gab es zu jener Zeit nicht, sondern man kann sogar so weit gehen und sagen, die Bitte des Sohnes, mit dieser Bitte bringt der Sohn zum Ausdruck, dass er sich eigentlich wünscht, sein Vater wäre tot. Also es war damals üblich, dass ein Vater, also dass das Erbe unter den Söhnen nach dem Tod des Vaters verteilt wurde. Und da ist es, und der Vater als Familienoberhaupt hatte damals auch alle Vollmachten. Also der hätte jetzt seinem jüngeren Sohn sagen können, was erlaubst du dir? Das mache ich nicht. Du entehrst mich und meine Familie. Der hätte ihn degradieren können zum Tagelöhner. Es wird aber nur berichtet, da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Also er nimmt diese Schmach auf sich, die der jüngere Sohn ihm antut. Der ältere Sohn, der kriegt zwei Drittel des Besitzes und der jüngere, der kriegt ein Drittel. Vers 13, nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Also hier kommt wahrscheinlich noch etwas dazu. Der jüngere Sohn, der sagt erst einmal nicht, wofür er sein Geld verwenden möchte. Dass er jetzt die Familie verlässt mit dem Erbe, davon war nicht die Rede. Aber genau das macht er. Also er macht, also ne, die Söhne sind wahrscheinlich in Gütern und Ländereien ausbezahlt worden. Zum größten Teil. Und der jüngere Sohn macht das Land, was er gekriegt hat, zu Geld. Und dieses Land geht dann der Familie unwiederbringlich verloren. Ja, also dieser jüngere Sohn ist ein ziemlich scheußlicher Sohn. Braucht man gar nicht drum herum reden. Also er ist habgierig, er ist lustbetont. Also hier ist, dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Also in ziemlich kurzer Zeit hat er sein Geld verprasst. Der ältere Sohn, der bringt das nachher auch zur Sprache und sagt seinem Vater, hier mit unter anderem mit Huren hat er sein Geld durchgebracht. Also schlimme Sachen. Vers 14, als er alles aufgebraucht hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus, da geriet auch er in Schwierigkeiten. Er drängte sich einem Bürger des Landes auf und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, aber selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Also dieser jüngere Sohn ist jetzt bereit, sich so weit zu erniedrigen, wie es nicht weitergeht. Also aus jüdischer Sicht nicht einmal Schweinefutter zu kriegen, wo man schon drum bettelt. Also tiefer kann man nicht sinken. Es wäre eine Beleidigung gewesen, ne, für einen Pharisäer, irgendwelches Schweinefutter aufzutischen. Aber jemanden, der es unbedingt haben will, ihm zu sagen, nee, das kriegst du auch nicht. Krepier. Ja, also das Ergehen des jüngeren Sohnes wird ziemlich schnell geschildert. Und daran wird auch schon deutlich, dieser jüngere Sohn ist in diesem Gleichnis nicht die Hauptperson. Also an diesem Sohn soll jetzt nicht groß dargelegt werden, wie sieht echte Buße aus oder so. Man könnte hier diesem jüngeren Sohn sagen, ja, ja, jetzt wo das Geld alle ist und wo du ganz unten bist, jetzt willst du wieder zurück. Aber es spielt keine Rolle. Welche Motive der jetzt hat, ist er jetzt berechnend? Aber es spricht für ihn, Vers 17, endlich ging er in sich und sagte, mein Vater hat so viele Tagelöhner und alle haben mehr als genug zu essen. Er erinnert sich an die Güte seines Vaters, die er offensichtlich immer erlebt hat. Er weiß sogar von den Tagelöhnern, ne? Die kriegen genug zu essen. Tagelöhner, die kriegen eigentlich nur Geld ausgezahlt und müssen sich dann selber was zu essen kaufen. Wenn ein Sklave da ist, ne? Ein Sklave bei einem Herrn, der kriegt in der Regel kein Geld, aber kriegt was zu essen. Bei dem Vater kriegen die Tagelöhner neben dem Geld auch noch was zu essen. Also ein großzügiger Herr. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen Gott und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Der jüngere Sohn bittet nicht einmal, mach mich zu einem deiner Sklaven, weil dann würde er zur Familie dazugehören. Ein Tagelöhner war auf sich selbst gestellt. Das war wie so ein Arbeitnehmer. Das heißt, dieser jüngere Sohn beansprucht nicht einmal, wieder zur Familie gehören zu dürfen. Er möchte nur irgendwie von der Güte dieses Vaters profitieren. Und so viel kann man von diesem Sohn sagen. Er redet sich jetzt mit nichts heraus. Und für ihn, für den Sohn, stellt sich die Frage, wird mein Vater mir meine Bitte erfüllen? Vers 20, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Vater, dieses Wort, Vater ist das Leitwort in dieser Erzählung, in diesem langen Gleichnis. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also was hier den Vater auszeichnet, also als er seinen Sohn sieht, sobald er ihn erkennt, sieht er auch schon, dem geht's richtig schlecht. Der muss sein ganzes Geld verprasst haben. Und er kommt jetzt hier zurück zu mir, weil er Hilfe braucht. Jetzt könnte unser einer sich folgende Gedanken machen, dass er sagt, das wäre doch jetzt sinnvoll, diesem jüngeren Sohn eine Lektion zu erteilen. Und ihn jetzt nicht einfach so anzunehmen, sondern ihm erstmal zu sagen, so, bleib erstmal auf Abstand. Ich schicke ein paar Leute zu dir, die geben dir was zum Anziehen und dann kommst du morgen zu mir und dann klären wir die Sache. Dann reden wir nochmal intensiv über das, was vorgefallen ist. Der Vater macht das nicht. Der Vater gibt hier, wenn man so will, einen Vertrauensvorschuss. Er geht einfach davon aus, der eigentliche Grund, warum mein Sohn jetzt zurückkommt, muss der sein, dass er es bereut, was er getan hat. Und wie sehr er das bereut, ist mir jetzt auch egal. Ich freue mich einfach, dass er wieder da ist. Das kann für das persönliche Bekenntnis der Sünde vor Gott eine unheimliche Hilfe sein. Bevor du irgendetwas bekennst, weiß Gott schon alles. Also auch von solchen Sünden, die du vor anderen Menschen sorgfältig verbirgst, von dem keiner was weiß. Also Gott kennt die schon lange und du kannst davon ausgehen, wenn du Gott um Vergebung bittest, dann reagiert Gott wie dieser Vater. Er freut sich. Und wenn das zum 100. Mal passiert. Vers 21, der Sohn sagte, Vater, ich habe mich gegen Gott und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Aber der Vater befahl seinen Sklaven, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und holt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn hier war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Hier in Vers 23 ist der Schlüsselvers des ganzen Kapitels. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Oder noch etwas dringlicher, es muss jetzt gefeiert werden. Es muss. Der verlorene Sohn ist wieder da. Es ist unanständig, darüber nicht zu jubeln. Der dritte Punkt, freu dich über Gott und über alle, die seine Vergebung empfangen haben. Und hier benutzt Jesus jetzt als, wenn man so will, als Negativbeispiel den älteren Sohn. Vers 25, sein älterer Sohn war auf dem Feld gewesen, als er jetzt zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Also das Mastkalb, das war wahrscheinlich so ein Kalb, das war für die besten Feiern, die man so veranstaltete. Das war das Edelste. Also nicht irgend so eine Ziege oder ein Schaf, ein Mastkalb. Also nichts gegen Vegetarier. Also Mastkalb steht hier einfach für, es muss eine große Feier veranstaltet werden. So. Ja, und es, als der Sohn vom Feld nach Hause kommt, da hört er eben Musik und Tanz. Also auch Tanz gibt's in der Bibel, ist immer Ausdruck von Freude, Tanzen. Die Frage ist meistens, worüber freuen die sich gerade? Der Tanz ums goldene Kalb ist Ausdruck von Götzendienst und wird von Gott verurteilt. Aber wenn jetzt getanzt wird, weil der jüngere Sohn umgekehrt ist, dann bringt das Gottes Freude zum Ausdruck, wenn ein Sünder umkehrt. Vielleicht nochmal, also Tanz, gemeint ist in der Regel Reigentanz. Kein Paartanz, sowas kannte man damals nicht. Männer tanzen in der Gruppe, Frauen tanzen in der Gruppe, das war damals so üblich. Vers 28, der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre habe ich dir gedient und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Der ältere Sohn, der lässt etwas Wichtiges aus. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn. Der kommt nicht einfach so zurück, sondern dass er zurückkommt, ist Ausdruck von Umkehr. Der kommt nicht zurück, um nochmal Geld abzuholen, weil das andere alle ist, sondern er will wieder zurück zu seiner Familie. Also der ältere Sohn, der verachtet den jüngeren Sohn, also seinen Bruder. Und vielleicht ohne, dass er es will, bringt er damit auch Verachtung gegenüber seinem Vater zum Ausdruck. Der Vater hat, ohne dass er den älteren Sohn gefragt hat, sich schon mal mit dem Jüngeren solidarisiert. Und das Recht hatte er. Als Vater ist er das Familienoberhaupt. Und er kann von seinem älteren Sohn erwarten, dass er sich dem Urteil seines Vaters unterordnet. Aber der ältere Sohn ist dazu nicht bereit. Und es bleibt bis zum Ende offen, wie dieser ältere Sohn darauf reagieren wird. Wird der jetzt möglicherweise von seinem Vater fordern, ja, jetzt, ich bitte dich, zahl mich aus, ich hau ab. Es bleibt offen. Ja, man neigt vielleicht dazu, diesen älteren Sohn zu verstehen. Ne? Also, Ich habe nie so was Schlimmes gemacht wie dieser jüngere Sohn, sagt er ja. Ne? Und er hat auch recht. Und sein Vater, der bestreitet auch nicht im Anschluss, dass der ältere Sohn ihm jemals Klagen bereitet hätte. Das Entscheidende ist, dieser ältere Sohn will sich nicht darüber freuen, dass der jüngere Sohn umgekehrt ist. Das ist das Entscheidende. Allein das macht deutlich, dass der ältere Sohn ein böser Mensch ist. Wenn er dabei bleibt, dann kann man sagen, das ist ein böser Mensch. Ist genauso schlimm, wie das Geld mit Huren durchzubringen. Wenn man einem Menschen nicht vergeben will, dem Gott vergeben hat. Gestern hatten wir in Duisburg Hauskreis. Und da kam die Rede auch auf Liebe, auf Vergebung zu sprechen, auch auf die Feindesliebe. Für den älteren Sohn ist es hier so. Ne? Der jüngere Sohn ist für ihn wie so ein Feind. Für ihn fühlt sich das so an. Ich hasse ihn. Trotzdem gilt für den älteren Sohn dieses Gebot. Dann lerne es, deinen jüngeren Sohn zu lieben. Es gibt so einen Spruch, ne? Hast du keine Lust, dann mach dir Lust. Da geht's ums Arbeiten. Ne? Also, beim Vergeben ist das dann manchmal ähnlich. Es kann sein, dass ein Mensch an mir schuldig geworden ist, in großem Ausmaß. Und das, was ich mir am wenigsten wünsche, ist, dass er umkehrt. Weil dann müsste ich ihm vergeben und das will ich nicht. Ich möchte diesen Trumpf in meiner Hand behalten, dass er an mir schuldig geworden ist. Ich möchte diesen Trumpf in der Hand behalten, dass das ein böser Mensch ist. Und ich bin ein guter Mensch. Ich bin das Opfer. Das lässt Jesus nicht zu. In Römer 15, Vers 7, da sagt Paulus zu der Gemeinde in Rom, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und das bezieht sich auch auf solche Fälle, wo also in einer Gemeinde Christen miteinander umgehen müssen, wo möglicherweise einer an dem anderen in ziemlich grober Weise schuldig geworden ist. Und dieses Gebot, nehmt einander an, beinhaltet dann auch die Vergebung der Sünden. Es bleibt Christen keine andere Wahl, wirklich nicht. Sobald irgendjemand kommt und bittet mich um Vergebung für irgendetwas, was er mir angetan hat, ich muss ihm vergeben. Aber nicht nur das. Ich muss ihm mit Freude vergeben. Weil das ist hier genau die Botschaft. Ne? Der Vater, der ist irgendwie nicht unbeteiligt gegenüber seinem jüngeren Sohn, ne? Sondern er macht ihm deutlich, also, dass ich dir vergebe, das ist nicht nur, dass du wieder ins Erbe eingesetzt wirst oder so. Sondern der Vater sagt ihm, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich jetzt jeden Tag mit dir zusammen zu verbringen. So, und das will Jesus auch von seinen Jüngern, wenn sie in einer Ortsgemeinde beisammen sind. Sie sollen über alle Unterschiede hinweg es lernen, sich mit Freude zu vergeben, wo etwas zu vergeben ist. Sie sollen es lernen, mit Freude als Sünder beieinander zu sein, denen Gott alle reichlich vergeben hat. Und als solche sollen sie sich darin anfeuern, Gott mit Freude anzubeten. Ist eine wichtige Sache. Die Erzählung endet dann, Vers 31. Mein Kind, sagte der Vater, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Dieser ältere Sohn, so vom Zusammenhang her, klar, er steht irgendwie in Verbindung mit den Pharisäern, ne, die murren darüber, dass Jesus Sünder zu sich einlädt. Jetzt könnte man denken, ja, der Vater ist ja gegenüber diesem älteren Sohn sehr milde immer noch. Mein Kind, du bist immer bei mir. Also damit soll jetzt nicht angedeutet werden, dass Jesus gegenüber den Pharisäern sagt, also so wie ihr seid, ist schon alles in Ordnung. Sondern es bleibt dabei, die Pharisäer begehen damit, dass sie sich nicht über die Umkehr von Sündern freuen, eine schlimme Sünde. Warum? Weil Gott sich verherrlicht, wenn er Sündern vergibt. Wer sich nicht darüber freuen will, dass Gott Sünder bei sich hat, schlimme Sünder, und die mit Freude bei ihm sind, wer da lieber außen vor bleibt, das scheint Jesus hier zu signalisieren, der muss sich fragen, ob er wirklich dazugehört. Wenn Gott dir und mir Sünden vergibt, dann bezeugt er uns, es ist zwischen mir und dir alles in Ordnung. So ist das bei Gott immer, wenn Gott Sünden vergibt. Es ist alles bereinigt. Ich werde dir nie wieder diese bekannte Sünde vorhalten. Es kann sein, dass bestimmte Folgen dieser Sünde sich noch einstellen in deinem Leben. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dir nicht vergeben wäre oder dass du doch noch für irgendetwas bestraft wirst, sondern wenn Gott jemandem vergibt, dann nimmt er ihn in seine Gemeinschaft auf. Also ein Stück weit könnte man sagen, lädt Gott uns, wenn er uns zum Beten einlädt, dazu ein, lass uns feiern. Lass uns meine göttliche Gnade feiern. Das macht mir Freude und dir macht's auch Freude. Das fügt uns immer fester zusammen. Also lerne es, wenn Gott sich so sehr über deine Rettung freut, dann freu du dich auch. Und wenn Gott sich so sehr über deine Geschwister freut, dann freu du dich auch an ihnen. Und wenn ihr euch gemeinsam so sehr über Gott freut, dann lernt es auch, dieser Freude in euren Gottesdiensten einen Ausdruck zu geben. Amen.